Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 2. März 2006 ist Werner Berlin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Wir haben heute wieder das Programm für diejenigen, die sich für Esperanto und für alles das, was darum herum ist, interessieren. Und wir freuen uns, dass wir so viele Hörer wieder haben.
Und wir freuen uns, dass wir Sie jeden ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr erreichen können.
Ja, und was machen wir heute? Wir haben Folgendes vor. Falls Sie nicht einen anderen Vorschlag haben, dann können Sie uns ja anrufen.
Ganz kurz noch einen Vorschlag im Studio. Wir sind heute Werner Fennig, René Fühlet an der Technik und Werner Levin.
Ja, und die beiden Werner, das sind diejenigen, die sich immer diese Themen ausdenken. Der René macht ja die Technik, aber er macht auch ein bisschen mit im Programm. Und wir haben Folgendes zusammengestellt für die heutige Sendung. Wir werden traditionell sprechen über den Esperanto-Verein Neubrandenburg, was ja alles so anstellt. Dann werden wir etwas sagen über die arabische Sprache. Wir haben das innerhalb unseres Vereins mal diskutiert.
Und als drittes ist dann dran unser Landesverband, den wir mit Lama abkürzen. Ein Lama in Mecklenburg-Vorpommern, ja?
Lama in Mecklenburg-Vorpommern, und da werden wir immer beschmunzelt. Lama heißt nichts weiter als Landesverband Mecklenburg-Vorpommern auf Esperanto. Landa Associo. Okay. Mecklenburgio, Antau Pomerio, deswegen dieses ulkige Lama. Das Lama im Esperanto heißt übrigens anders, aber das ist was anderes.
Als nächstes dann ein paar Nachrichtensplitter aus unserer Zeitschrift Esperanto Aktuell.
Ja, das ist unsere Verbandszeitung des Deutschen Esperanto-Verbandes oder Esperanto-Bundes. Und da sind wir ja auch Mitglieder. Und dann folgt Werner.
Ja, wir werden mal sehen, ob wir noch was Neues aus unserer Esperanto-Zeitschrift, die heißt dann Esperanto und kommt vom Weltverband, ob wir da auch noch ein paar Neuigkeiten für Sie finden.
Ja, genau. Und der René hat vorbereitet aus einer kulturwissenschaftlichen, populärwissenschaftlichen Zeitschrift, die da heißt Monato, der Monat. Und da wird er uns auch etwas zum Besten geben.
Ja, und diese Zeitschrift habe ich gestern auch als Netzausgabe gefunden, also als virtuelle Zeitschrift.
Also viele Zeitschriften.
Nein, ich habe nichts runtergeladen. Nein.
Ja, also es gibt nicht nur Papierzeitschriften, unsere klassische Form, sondern das Esperanto geht natürlich auch den modernen Weg mit in der Kommunikation. Und dazu gehört es auch, dass man virtuelle Zeitschriften hat. Die haben den Vorteil, man kann sie stündlich erneuern. Also immer dann, wenn einem etwas Neues zustößt, kann man das sofort hinein.
Ja. In das Programm. Und ich habe dann mal auch was versucht und habe virtuelle Zeitschriften gesucht. Ich habe einfach ins Internet eingegeben, Esperanto und virtuale Revue, Gazette, Folie und so weiter. Und habe dann auch was gefunden, das werde ich dann erzählen.
Das werden wir dann hören. Ja. Da freuen wir uns. Und dann gibt es noch ein bisschen Esperanto-Kurs. Wir werden Ihnen also immer wieder ein bisschen über die Sprache erzählen, wie Esperanto eigentlich so funktioniert. Und zum Schluss, Werner, gibt es immer diese Geschichte, die so viel Staub aufgewirbelt. Also das geht um die Welt, manchmal wie ein Erdbeben.
Ja, ich habe auch wieder was gefunden.
Ja, es geht nämlich um Sensationen und Skandale und Enthüllungen. Und wir haben uns also auch dieser Ebene genähert. Aber nur eben, Sie werden merken, wie wir das meinen. Ja, das ist also unser Programm und wir werden sehen, was daraus wird, denn wir haben es nicht wortwörtlich vorbereitet.
Ja, wollen wir gleich weitermachen, René, oder müssen wir schon die erste Musik spielen?
Wir können erstmal den ersten Programmpunkt machen.
Gut, also, Werner, was macht denn also unser Verein? Wir haben ja geschrieben, der ESN, also der Esperanto-Verein Neubrandenburg.
Ja. So nennen wir uns ja. ESN ist eine Esperanto-Version.
Ja.
Die heißt nämlich in Esperanto Esperanto Societo Neubrandenburg. Und im Deutsch heißt das Esperanto-Verein.
Ja.
VN.
Was hat sie gemacht? Was hat sie da noch beabsichtigt?
Ja, was schreiben so die Esperanto-Freunde aus der Neubrandenburger Ecke und Umgebung? Wir sind ja ein kleiner Regionalclub. Wir sind ja von der Größe her etwa so wie der Bezirk Neubrandenburg mal früher war, zur Alterszeit unter dem alten Kaiser. Und da wir uns alle von früher kannten, also zumindest die führenden Esperanto-Freunde, haben wir einfach kurzerhand beschlossen, das ist ein Club. So, dazu gehört also auch Templin und Prenzlau aus Preußen. Aber die Mecklenburger und die Preußen, die haben sich schon immer gut verstanden. So, was haben wir also getrieben? Wir haben uns getroffen zu unserer Monatsveranstaltung im Februar, ist ja schon etliche Tage vorbei. Am 15. waren damals in der evangelischen Kirchgemeinde zu Gast St. Michael im Vogelviertel und hatten folgende Themen dort. Einmal Neuigkeiten aus unserem eigenen Verein, da gibt es ja auch immer viele Details. Dann haben wir diskutiert sehr ausführlich über den Islam. Und fragt man uns, was habt ihr eigentlich als Esperanto-Freunde mit dem Islam zu tun? Und da kann man sagen, eine ganze Menge. Denn immer, egal wo und egal wann es war, immer wenn politische, religiöse Konflikte ausbrachen, und das ist ja hier erst einmal ein verbaler Konflikt, der zum Teil in Gewalttätigkeiten übergegangen ist, aber immer dann, wenn Konflikte zwischen verschiedenen Völkern, verschiedenen Religionen, ist immer Esperanto mit dem Mang. Und deswegen haben wir uns dazu geäußert in einer Diskussion. Wir haben das natürlich nicht kopiert, wie man das im Fernsehen sieht. Das sind ja auch sehr interessante Diskussionen. Sondern wir wollen unseren Platz finden in dieser Diskussion. Wo stehen wir als Esperanto-Freunde oder wo meinen wir, dass wir dort stehen? Das war, vielleicht kommen wir noch dazu, dass wir etwas dazu sagen. Und ein extra Punkt, den werden wir heute, glaube ich, auch im Rahmen des Programms haben, diese Geschichte mit der arabischen Sprache, das ist ein ganz heikles Thema und das wird kaum bei uns beachtet in Europa. Dann haben wir auch traditionell, ist das ein Punkt unserer Vereinszusammenkünfte aus den Zeitschriften. Es ist ja so, dass nicht jeder alle Zeitschriften abonniert und sonst kann man nicht viel zu viel, das kostet auch Valutamittel, also Westgeld. Und da kommen wir nicht alle so in der Menge ran, wie wir das gerne hätten. Und aus diesem Grunde tauschen wir einander dort interessante Artikel aus. Und dann gibt es natürlich auch Sprachübungen, denn der Esperanto-Verein legt sehr großen Wert darauf, dass wir auch sprachlich zusammenkommen, das heißt auch eine Sprachfestigung haben oder eine Sprachkultur. Denn bewähren muss sich ja der einzelne Esperanto-Freund dann im Ausland oder in internationalen Begegnungen. Und dann ist man immer gut dran, wenn man das relativ gut sprechen kann. Und dann haben wir uns sehr ausführlich unterhalten über die Veranstaltung, die wir am 24. Juni in Neubrandenburg haben. Das ist nämlich ein Fest mit vielen Seiten. Einmal werden wir diesen Esperanto-Pfad einweihen. Dann feiert der Esperanto-Verein Neubrandenburg seine Existenz von 35 Jahren. Und gleichzeitig 35 Jahre Verbindung zu unserem Paten Bezirk Koschalin.
Salon.
Salon, Dankon. Und wir haben 50 Jahre aktive, ununterbrochene Esperanto-Tätigkeit von Herrn Pfennig, der also seit der Jugend beim Esperanto dabei ist und das ihn immer noch wieder erfüllt. Ja, das sind also die ganzen Dinge, die so in einem Esperanto-Verein ablaufen.
Und ich habe noch eine sehr wichtige Ergänzung dazu. Wir sind, wie Sie ja merken, hier auf NB Radio Treff, auf dem Bürgerradio präsent. Wir sind schriftlich präsent über unser Informationsblatt und über unser Esperanto Aktuell Zeitschrift für ganz Deutschland und Österreich. Und wir sind auch präsent im modernen Internet. Und der René hat für uns, für unseren Verein und den Landesverstand eine sehr hervorragende Sammlung von Seiten angelegt. Ich habe sie mir gestern nochmal angesehen in alle Richtungen. Wie heißt das immer? Gelinkt oder nee, gezappt oder so?
Ja,
alles mal untersucht und festgestellt. Es ist wirklich hervorragend. Übersichtlich, informativ, nicht zu lang.
Ja, ich kann das bestätigen. Ja. Ich bekomme ja auch.
Ja, was?
Ja, ja. Wie heißt die Adresse?
Die heißt
im Internet.
www. in Neubrandenburg.
www.esperanto-nd.
Ach, www.nd. Ich war dabei, war ich da gestern drin.
Liebe Hörerinnen und Hörer,
nochmal.
Mitschreiben nochmal www.esperanto-nd.de. Und der René hat dort also eine ganze Bücherei aufgebaut. Nein, Bücherei hört sich so grausam an. Es sind viele hochinteressante Informationen, die untereinander verbunden sind, wo man hineinsteigen kann. Ob Sprache, ob Esperanto-Wissenschaft, ob Esperantologie, ob der Esperanto-Verein und wie die Polen sind und so weiter. Und so
weiter. Ist auch noch Musik drin? Wir wollen jetzt mal wieder Musik machen.
Die Musik haben wir auf der Seite nicht, weil der...
Ja, und wir machen jetzt mal eine Pause. Nach, nach 9 Minuten erzählen ist es genug. Und
der Gruppe Persone, das sind Schweden, den ersten Titel Povus Esti Simple, so heißt die CD auch. Es könnte so leicht sein, den ersten Titel.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser Erholungspause mit Musik wollen wir in unser Programm weitergehen. Und hier hast du jetzt geschrieben, Rana, du weißt was aus einem Artikel über Arabisch. Was ist denn das? Ich weiß also über Arabisch eigentlich gar nichts, außer dass die Schrift nicht zu lesen ist.
Ja, nicht zu lesen kann man nicht sagen, denn es gibt ja 1 Milliarde Menschen, die diese Sprache nutzen. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer von Ondo Esperanto, Esperanto-Welle, natürlich haben wir was mit dem Islam als Esperanto-Freunde und auch was mit der arabischen Sprache zu tun, insbesondere mit der Sprache. Und da haben wir uns also Gedanken gemacht und uns belesen sozusagen, was ist das denn nun eigentlich, das Arabische? Das Fundament der arabischen Sprache ist der Koran. Das ist sozusagen die Bibel der Muslime. Die sind in Suren eingeteilt und das ist ihr Fundament. Und auch nicht nur ihr philosophisches, gesetzliches und sprachliches Fundament, sondern sie betrachten das auch als unberührbar. Man darf also diese Sprache nicht, verändern. Denn dann würde man den Koran verändern und das ist also ganz streng verboten. Und wenn nur das Denken daran, den Koran zu verändern, das ist schon strafbar und das sollte sich jeder Hörer gut merken. Was hatten wir? Wir können es mal vergleichen. Das christliche Europa vor 2000 Jahren hatte auch eine einzige Sprache. Es gab dort unzählige viele Völker, auch viele deutsche Völker mit verschiedenen deutschen Sprachen, was wir leider oft vergessen. Und da hatte man also Folgendes entschieden, denn das war das Heilige Römische Reich, das wurde ja dann fortgesetzt. Die Römer als römisches Reich sind ja zusammengebrochen, das haben dann die Germanen übernommen und man gründete das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Und damit die sich untereinander überhaupt verständigen können, wurde Latein verwendet. Und alles, was in Europa Rang und Name hatte, war in Latein. Aber aus diesem Latein ist dann entstanden oder sind entstanden verschiedene Sprachen, die dann heute noch existieren als Nationalsprachen, wie zum Beispiel Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch und auch noch andere kleinere Sprachen. Die sind also direkt abgeleitet aus dem Latein, aus dem Vulgärlatein. Das Latein als Wissenschaftssprache, als Sprache des einenden, sich einenden Europas blieb immer noch das alte Latein. Aber darunter entwickelten sich die Nationalsprachen aus dem Latein heraus. Und außerdem hatten wir vor über 500 Jahren die Reformation. zunächst in ganz Europa, die blieb dann aber nur noch in Nordeuropa übrig. Man hat ja auch das wieder gegenreformiert. Das hat auch sprachliche Konsequenzen. In jedem Falle war es so, dass die Europäer sich entschieden haben, so nach und nach ihre Völker wieder, na nicht wieder, sondern die Völker zu etablieren, die Nationen. Und eine ähnliche Entwicklung hat das Arabische. Der Islam kam ja ein paar hundert Jahre später, entstand sozusagen aus dem Christentum und dem Judentum, haben da sehr vieles daraus entnommen und übernommen, ist auch in Ordnung. Und man sagt aber, die Araber sagen, die Islam-Anhänger, dass Arabisch, so wie es im Koran geschrieben steht, wurde von Gott direkt dem Propheten übergeben. Und das hat er also nicht erfunden und so weiter. Und Wissenschaftler, die sagen, Moment mal, das gab ja eigentlich vor dem Koran doch auch noch Arabisch, das hat sich doch entwickelt. Die werden regelrecht verfolgt und bestraft, weil das ist ein Geschenk. Die Sprache ist komplett den neuen Gläubigen übergeben worden. Und ja, das ist also ihr heutiges Problem noch. Das war also vor 1000, ich weiß nicht wie viele Jahren, 1600 Jahren. Und hat man folgendes Problem in den arabischen Völkern. Einerseits die sehr strenge Anordnung, der Koran ist unveränderlich, das ist unsere Sprache, eine einzige, das sogenannte Hocharabisch. Und nur das wird auch geschrieben in den Ländern Nordafrika und Asien. Aber sie sind nicht bereit, ihre Nationalsprachen daraus abzuleiten. Und deswegen erzählte ich das vom alten Europa, aus dem sich ja dann die romanischen Sprachen entwickelt haben, selbstständige. Die Araber trauen sich also nicht, die Nationalsprachen, sie haben sie als Schrift, sie lesen das Gleiche, aber sie sprechen alles anders aus und sie können sich nicht entschließen, ein Ägyptisch oder ein Marokkanisch oder Indonesisch, es gibt ja auch in Indonesien Muslime, dass sie sich entschließen, das dann als Sprache auch umzusetzen, weil damit würden sie eventuell den Koran berühren und das ist also für sie sehr, sehr problematisch. Und sie haben, und da kommen wir natürlich auch zur Philosophie des Islam, dass sie eben sagen, alle anderen in der Welt sind Ungläubige und wer also ein Mensch als Mensch anerkannt werden will, muss den Koran bedingungslos anerkennen und man möchte eben wieder die Kalifen einführen. Das waren sowas Ähnliches wie der Papst. Die Kalifen, sie hatten aber nicht die Macht des Papstes, aber die Kalifen haben die Herrscher in den jeweiligen Ländern zumindest bestätigt. Aber sie haben nie die religiöse oder administrative Autorität dargestellt, wie beispielsweise der Papst für die katholische Kirche. Aber man kann das so etwa sagen, es waren die Kalifen. Und man möchte so etwas Ähnliches wieder einführen, auch Europa würde dann zu einem Kalifat gehören. Und da sind wir natürlich als Esperanto-Freunde auch dagegen und sagen, so geht das nicht. Wir werden weder die Sprache akzeptieren, noch werden wir eure Philosophie und Religion akzeptieren. Europa hat eine Entwicklung hinter sich, die war so und so. Und da sind wir, wie gesagt, als Esperanto-Freunde mit dem Mank. Und ich habe persönlich Freunde auch in islamischen Ländern, die besonders im Iran gibt es einige und auch in Ägypten. Aber in Saudi-Arabien gibt es so gut wie keine Esperanto-Freunde, weil das ist verboten. Selbst im Iran, in verschiedenen islamischen Ländern, ist alleine der Besitz der christlichen Bibel schon ein Straftatbestand. Der muss verfolgt werden. Den kann man also nicht übersehen. Und da könnte man sich also überlegen, wie die Demokratie da so verstanden wird. Und wir werden auf keinen Fall das akzeptieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir mit ihnen nicht sprechen wollen. Aber sie müssen eben wissen, dass wir nicht dazu zurückweichen in unserer Haltung, auch wenn wir nur eine kleine Gruppe von Freunden des Esperanto sind. Aber unser Leitspruch ist, allen Völkern seine Sprache, da verstoßen wir schon gegen den Koran. Das ist sagen, jedes Volk soll seine Schriftsprache und mündliche Sprache haben. Wir sagen, jeder Staat soll seine Sprache haben. Also die Nationalstaaten sollen eine gemeinsam umfassende Sprache haben, denn das bedeutet Nation. Und als dritte Ebene, als international sollen wir oder wollen wir als Freunde des Esperanto, dass eine neutrale internationale Sprache, also keine aus der Nationen kommende Sprache, eine neutrale internationale Sprache für die internationale Verständigung da ist. Und da verstoßen wir also schon ganz massiv gegen
dreimal,
erheblich. Und das muss man wissen, das muss man ganz ehrlich analysieren. Und aus diesem Grunde ist das auch unser Thema, der Islam. Und diese ganzen Konflikte, die haben ihre Ursache gar nicht mal in der Religion, sondern die Konflikte, die jetzt ausgebrochen sind, sind ja viel tiefer als diese dummen Zeichnungen, die dann in irgendeiner Zeitung oder mehreren waren, sondern das ist also die Aggression der USA gegen das Volk im Irak und nur deswegen, weil der Irak eingeführt hatte im Ölhandel den Euro. Und das Ähnliche ist so mit dem Iran. Der Iran will, denkt jetzt scharf darüber nach, als Ölhandel den Euro zu verwenden und das ist der einzige Punkt und Knackpunkt, diese Länder auszugrenzen oder anzugreifen. Naja, das muss man auch wissen und auch ganz nüchtern und ehrlich sagen. Und schon sind wir da wieder mit Mank. Die Regie sagt, eine Musik. René, was bieten wir unseren Hörern an?
Wir bieten jetzt den zweiten Titel von der besagten CD, die als Ganzes hier von der Gruppe Persone, Favus es si simple, könnte so leicht sein, heißt, und der Titel heißt jetzt Mondo au mi, Welt oder ich.
Information etwas zu unserer Zeitschrift Esperanto Aktuell, die 6-mal im Jahr erscheint, und zwar auch in Deutschland sowie in Österreich. Und ich habe mal einige kleine Nachrichten herausgesucht, die vielleicht für mich oder auch vielleicht für Sie interessant sind. Und als erstes wird hier unter dem Titel Keine Kunstsprache etwas zu Esperanto gesagt, deshalb, weil in den verschiedenen Lexika und in den Köpfen der Menschen die verschiedensten Begriffe lauten, Hilfssprache, Welthilfssprache, Kunstsprache und so ähnlich. Und da hat hier ein Joachim Marx mal seine Meinung gesagt und hat sie an unsere Zeitung geschrieben und er sagt, als Mitglied im Verein Deutsche Sprache habe ich mich schon vor Jahren dagegen gewandt, dass Esperanto als Kunstsprache abqualifiziert wird. Also Hilfs- und Kunst sind bei den Deutschen eigentlich Wörter, die immer als zum Teil jetzt mit negativen Inhalten belegt werden, obwohl das ja nicht so ist. Die vielen Helfer, die bei Katastrophen oder sonst wo oder bei irgendwelchen Unfällen da sind, die sind natürlich nicht negativ. Aber wenn man irgendwo Hilfs- und schon Hilfsschüler, ne, so, bedeutet man das negativ. Also es muss doch allen Menschen klar sein, sagte er, dass alle Sprachen, die von Menschen gesprochen und geschrieben werden, alle, wenn wir so wollen, künstlich entstanden sind. Keine einzige Landessprache verdankt ihre Entstehung der Natur. Ein bisschen logisch. Weshalb auch keine einzige demnach natürlich ist, sondern sie stammen alle von Menschen.
Auch unser Deutsch.
Ja, das gilt sogar für ein einzelnes Wort. Jedes Wort gründet auf Vereinbarung. Wenn man ein Wort benutzt, weiß man allgemein, was dahinter steckt. Das ist eine Vereinbarung. Das ist uns heute gar nicht mehr so bewusst. Ne?
Das ist aber ganz normal.
Ja.
Es muss ja eine Verständigung sein, was bedeutet dieses Wort, welchen Inhalt werden wir es verwenden.
Ja, dafür haben
wir... Verändert sich das schon?
Ja, sicher. Da Esperanto von oft von unwissenden Sprachwissenschaftlern und Politikern mit dem Argument verunglimpft wird, Esperanto sei eine Kunstsprache, die aus vielen anderen Sprachen zusammengestopft sei, so darauf muss man darauf verweisen, dass dies selbst für alle anderen und heute auch für das heute so hochgelobte Englisch gilt. Denn wir wissen ganz genau, unsere Sprache hat viele Begriffe, die mit dem Häuserbau zu tun haben, aus dem Lateinischen. Und um die Jahrhundertwende, 1900 und so, bestand unser Duden zu einem Drittel aus französischen Wörtern. Und dann haben wir ein paar italienische übernommen und auch ein paar russische neuerdings und so weiter.
Ja, aus Deutschland haben durchaus einige wunderschöne russische Worte.
Ja, einige aus dem Japanischen.
Das heißt also, er hat eine kleine Lanze für Esperanto gebrochen mit dem Vergleich mit anderen Sprachen. Die nächste Information, gibst du mir bitte mal meinen Zettel wieder? Ist auf der Seite 10 und zwar geht es um die Deutsche Welle. Das ist ein Rundfunksender und die Deutsche Welle hat die Esperanto-Ortsgruppe in Köln besucht und hat eine halbstündige Reportage zusammengestellt und sie dort über den Sender veröffentlicht. Eine weitere Information aus unserer Zeitung: Es gibt eine Städtepartnerschaft zwischen Gora und Herzberg. Herzberg ist eine größere Gemeinde im Harz und die hat und diese beiden Städte haben unter anderem Folgendes gemeinsam. Beide Orte haben ein neues Esperanto-Zentrum. Beide Orte arbeiten jetzt an einem Modellprojekt für gleichberechtigte Sprachenverständigung. Und beide Orte, in beiden Orten gibt es kurze Informationen und Kurse für die Bürger beim Sprachenlernen. Das mal zu
Städte. Ich muss dazu sagen, das hat nichts mit der Esperanto-Bewegung zu tun, sondern da haben sich zwei Stadtoberen, einmal aus Herzberg und einmal aus
Herzberg. Herzberg und Gora.
Die können sagen, Gora ist ein Strich auf dem O, ne?
Ja,
das gibt es im Deutschen nicht. Aber jedenfalls eine polnische Gemeinde aus Schlesien und eine deutsche Gemeinde aus dem Harzgebiet zusammengetan. Die Bürgermeister haben gesagt, wir werden uns gegenseitig verständigen. Natürlich wollen wir Deutsch lernen, die einen und die anderen Polnisch. Das ist dann mit eingeschlossen, aber als Kommunikation gleichberechtigt zwischen uns ist also Esperanto. Und da werden also einige Leute aus den jeweiligen Städten, die da zu tun haben mit den internationalen Beziehungen, lernen derzeit Esperanto. Das ist also mal ein interessantes Beispiel.
Dann eine Information, es gab einen internationalen Kongress der blinden Esperanto-Freunde in Florenz in Italien. Mehr will ich gar nicht dazu sagen, das ist schon ein Hinweis darauf, dass es sozusagen im Esperanto-Land, es gibt ja kein Land, aber wir sagen so in Esperantujo, im Esperanto-Land, auch Interessengruppen gibt, die sich aus bestimmten Interessen, zum Beispiel hier die Blinden, zusammenfassen.
Und gerade die blinden Esperanto-Freunde, die also aus der Blindheit Esperanto lernen, es gibt ja auch leider einige, die Esperanto gekonnt haben, bevor sie blind wurden.
Ja.
Aber diejenigen, die aus der Blindheit heraus Esperanto lernen müssen, das ist eine unendlich mühselige Angelegenheit. Ein blinder Esperanto-Freund kann keine Wörterbücher mit sich herumtragen.
Ja.
Kann sie bestenfalls zu Hause deponieren. Das sind riesige Wälzer und sehen aus wie Folianten aus dem Mittelalter. Und also diejenigen, die blind sind und Esperanto lernen, sind in der Esperanto-Bewegung sehr stark vertreten, haben eine starke, eine starke Basis. Aber ich wollte den Werner, da ist ja dran.
Ja, jetzt, das nächste ist eigentlich schon eine Sensation, eine Enthüllung. Nämlich, wir hatten ja schon über Florenz gesprochen, jetzt ist Turin dran, wo gerade die Olympischen Winterspiele waren. In Turin hat die Universität in ihrer Bibliothek einen Bereich aufgenommen, der Interlinguistik und Esperantologie heißt. Und das ist schon eine ganz schöne Leistung für eine Uni.
Das ist eine mutige Leistung.
Ja.
Denn alleine in Italien, die sind ja ein bisschen englischmürrisch, in Italien werden jährlich viele Milliarden von Euro investiert, um den Italienern das Englisch beizubringen.
Ja, und eine ähnliche Bibliothek in Italien gibt es nur noch in Mailand. bei einem Institut der Universität für moderne Kunst, da gibt es auch so eine Bibliothek.
Ja, da sind wir also in einer guten Gesellschaft, zusammen mit London, da gibt es eine riesen Esperanto-Bibliothek, mit Wien.
Aber ich kann auch was aus Deutschland melden, die Universität Bamberg. Da gibt es einen Professor Dr. Martin Hase, der ist Direktor des Deutschen Esperanto-Institutes und gleichzeitig Inhaber des Lehrstuhls für romanische Sprachwissenschaft der Universität Bamberg.
Aha.
Und der hat als Schirmherr an seiner Uni einen Esperanto-Kurs gefördert.
Ja, das ist interessant.
Ja,
sehr schön.
Das war die Seite 14. Habe ich noch was auf der Seite 14? Zweimal Seite 15.
Also wir sind hier bei Esperanto Aktuell.
Ja.
Das ist die Zeitschrift aller deutschsprachigen oder fast aller deutschsprachigen Esperanto-Freunde in Europa.
Es gibt eine Verbindung zwischen zwei Schulen im Rahmen eines Projekts, das AKEL heißt, Alternative Kommunikation zwischen europäischen Schulen. Unter anderem werden dort Schulklassen mit einbezogen und es gibt wohl schon drei Schulklassen, die da einbezogen sind und die drei Möglichkeiten der Verständigung haben. Und diese Schulklassen müssen einmal jeweils aus verschiedenen Ländern sein, sodass sie gegenseitig bei Kurzbesuchen ganz kurzfristig ihre eigene Sprache lernen, daneben aber langfristig zu Hause Esperanto, sodass sie die Möglichkeit haben, nach diesen Treffen sich in Esperanto und in der einen oder in der anderen Sprache zu unterhalten. Wenn man das über 2-3 Jahre führt, ist das eine sehr gute Methode für eine gleichberechtigte Verständigung zwischen Schulen oder zwischen jungen Menschen. Und meine letzte Information ist auf der Seite 16. Das ist eigentlich schon bei uns eigentlich sehr bekannt, aber es gibt eine Jahresstatistik beim Polnischen Rundfunk. Dort gibt es eine Auslandsredaktion oder verschiedene Auslandsredaktionen, nämlich insgesamt 6 plus Esperanto. Und ich habe Esperanto jetzt als letztes genannt, aber in der Statistik stehen sie an erster Stelle. Meinetwegen hat zum Beispiel die Redaktion hat Zuschriften über Esperanto 4014, über Englisch 878, über Russisch, Weißrussisch 634, über Deutsch 495 und so weiter, über Ukrainisch 46. Warum sind denn das beim Esperanto so viel? Ganz einfach. In jedem Ländern gibt es immer nur eine Nationalsprache, aber in allen Ländern wird Esperanto gesprochen. Und die Esperantisten aus vielen Ländern melden sich nun aus Polen und sind deshalb in der Mehrzahl. Ja.
Das stimmt. Also, wir sind zusammen sogar mehr als alle anderen Sprachen
zusammen. Ja, ja, ja.
Denn es gibt in Deutschland ja noch eine ganze Menge Leute, die noch Deutsch können.
Ja.
Und das 30% oder 20% der Deutschen sprechen ja noch Deutsch.
Und das waren eigentlich, ja.
Sie haben gesagt, 80% ist englischsprachig in Deutschland.
Ja,
ne? Die Chinesen haben mir das geschrieben.
Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Esperantowelle, Brandenburg, das waren meine Informationen, die ich für erwähnenswert hielt, um sie Ihnen mal mitzuteilen aus unserer Zeitschrift Esperanto Aktuell. Und René?
Ja, René schlägt die Musik vor und hat die
ausgesucht. Wir machen einfach mal wieder Musik und zwar immer noch von derselben Gruppe Persona, das heißt persönlich, den Titel Transparent. Was heißt denn das, René?
Über den Bach, über einen Gebirgsbach.
Ja.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, unser nächstes Thema ist jetzt, was war das? Esperanto oder Vuo? Also
nein, ich wollte etwas sagen über einen französischen Esperanto-Freund.
Aha.
Und zwar kommen wir jetzt mal zum Landesverband Esperanto, Mecklenburg-Vorpommern. Ja, hier ist übrigens die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins in Brandenburg. Wir haben einen interessanten Brief bekommen. Und dazu muss man noch einige Worte einführen. Vor einiger Zeit verstarb ein Esperanto-Freund aus unserem Bundesland. Der war schon über 90 Jahre. Unser Informationsblättchen, das wir elektronisch auch in Alderwald verschicken, gelangte dann auch irgendwie nach Frankreich. Und da schreibt an uns jetzt ein französischer Esperanto-Freund einen sehr, wie sagt man auf Deutsch, Cordoucher, einen sehr emotional herzlichen Brief, der denn also das Herz bewegt. Und er schreibt Folgendes. Ich kenne den Verstorbenen schon seit 1940. Er war damals deutscher Soldat in Frankreich, in dem Ort Milly da Camp. Und an einem Abend kam er zu mir und hat mich besucht. Es war schon dunkel. Und er kam deswegen, damit ihn niemand sieht, denn er hatte da auch strenge Auflagen. Er durfte das ja auch nicht. Und ich kann sagen, nachdem wir uns dort gegenseitig bekannt gemacht haben, wer wer ist, haben wir uns sofort verbrüdert. Sie müssen sich vorstellen, dieser Freund war ja ein feindlicher Soldat. Einer der, also ein Siegersoldat. Damals haben ja die Deutschen erstmal den Krieg gesiegt, gewonnen gegen Frankreich. Und der besucht einen ehemaligen französischen Soldaten, der nicht in Gefangenschaft geriet, aber der schon zu Hause ist und gibt ihm die Hand und spricht mit ihm. Das ist also ein etwas ganz, ganz Großes gewesen. Und zwar in der Wohnung des französischen Esperanto-Freund. Und das hat ihn sehr bewegt. Das war eine so herzliche Geste und er hat uns einige Male zu Hause besucht, dann wurde er wahrscheinlich versetzt. Und nach dem Kriege 1945, schon Ende des Jahres 1945, wie er das hingekriegt hat, weiß ich nicht, bekam dieser französische Freund aus Mecklenburg eine Karte mit der Bitte, ob dieser französische Freund mit ihm korrespondieren möchte. Und das hat er getan. Er hat sich so gefreut, dass diese Freundschaft also nicht nur aufgrund dieses, dass man dort Militärdienst geleistet hat, und er schreibt dann abschließend, unsere Freundschaft hat 60 Jahre gedauert und nur der Tod konnte uns auseinanderbringen. Unsere Freundschaft war nur möglich, weil wir eine gemeinsame Sprache, nämlich Esperanto, gesprochen haben. Und ich bedauere sehr stark, der französische Freund, dass Europa, er meint damit die EU, Esperanto nicht akzeptiert. Er schreibt dann zum Schluss, ich bin selber jetzt schon 95 Jahre alt und ich kann nicht mehr verreisen. Aber wir Franzosen, französische Esperanto-Freunde, haben uns über Jahrzehnte jedes Jahr mit deutschen Esperanto-Freunden getroffen. Ich selbst habe auch viele Esperanto-Freunde in der Welt besucht, nämlich in Moskau, in Leningrad, in New York, in London, in Caracas, in Montreal und ich war auch 1936 in Berlin, also schon nach dem Verbot des Esperanto in Deutschland. Und er sendet an uns, an die deutschen Esperanto-Freunde und auch die nicht im Esperanto sind, viele herzliche Grüße. Und sagt, das ist doch ein schönes Beispiel einer individuellen Freundschaft, die ja ein Baustein ist der großen deutsch-französischen Freundschaft. Und er wünscht uns für dieses Jahr 2006 alles Gute, der Herr Jean Martinet. Und wir haben ihm schon einen Brief geschrieben und wir haben ihm auch das Mitglied, das Material, in dem wir den Brief veröffentlicht haben, geschickt. Und wir hoffen, dass er das noch zu Lebzeiten erhält. Denn er hat ja ein Alter, wo man mit allem rechnen muss. Ja, das ist also ein sehr bewegendes Zeichen. Und jetzt gibt es einen Sprung in die Europäische Union und da wissen wir Folgendes, da gab es eine Konferenz von Diplomaten, die also mit Esperanto nichts zu tun haben, sondern ein Netubau-Seminar nennt sich das, ein Japaner hatte das mal vorgeschlagen und da stellt man Folgendes fest, also die haben also ein Seminar mit vielen Vorträgen und hier sind nur einige wenige Details und da steht es also so, dass die EU vorgesehen hatte in den römischen Verträgen, dass alle Mitgliedstaaten und alle Völker der EU mit also ihrer Sprache gleichberechtigt sind. Und das bedeutet, es gibt von den 25 derzeitigen Mitgliedstaaten 21 offizielle Sprachen und 25 Regionalsprachen. Das sind also Minderheiten, die in den verschiedenen Völkern leben, also wo das Volk mit der Sprache nicht immer gleich identisch ist. Und die sind also in Europa vorhanden. Man kann also sagen, über 50 Sprachen, die wir eigentlich kulturell versuchen müssen zu schätzen und zu unterstützen. Und man hat also festgestellt, nicht nur in der EU, sondern auch international, dass diesen Grundverträge von der EU missachtet werden, mit Füßen getreten werden. Und man denkt überhaupt nicht daran, die Kulturen, die Sprachen, die Völker gleichberechtigt zu behandeln, sondern man geht mit aller Gewalt und mit aller Härte gegen die Nationalsprachen in der EU vor und versucht also nur noch das amerikanische Englisch einzuführen und durchzusetzen. Das bedeutet für uns in Europa, dass wir eines Tages, und so schnell können wir gar nicht gucken, Fremde in einem eigenen Land sind. Dann gilt also die deutsche Sprache nicht mehr, wenn man einen Antrag stellen will an die EU oder was schreiben will. Stellen Sie sich vor, es werden Bauten ausgeschrieben, die zu bauen sind, und die kleinen Firmen, die hier sind, die sich da beteiligen möchten, die müssen das alles in einem perfekten Englisch machen. Ihr seht erstmal den Text, der kommt ja nach Deutschland auch nur in Englisch, den müssen sie erstmal übersetzen. Dann müssen sie die Antwort, ihre Vorschläge dort formulieren, auch wieder in Englisch, kostet eine Menge Geld. Und inzwischen haben dann die anderen das alles schon gemacht aus Großbritannien und so weiter. Das sind also große Probleme, die bis hin zu den einzelnen Menschen reichen. Und da ist man also nicht einverstanden. Ich betone, das sind nicht Esperanto-Freunde, sondern das sind Diplomaten, die darüber befunden haben. Und sie schreiben, die Vernachlässigung von Sprachenfragen im politischen Entscheidungsprozess in Bereichen wie zum Beispiel Hochschulwesen, Wissenschaften, Massenmedien mit den negativen Folgen für die Werte und die Bedürfnisse kleiner nationaler und nicht-nationaler Sprachgemeinschaften. Die Hinnahme oder Förderung einer Sprachpraxis, die den Prinzipien des Multilinguismus, also Vielsprachigkeit, und der sprachlichen Gleichberechtigung entgegensteht, indem sie Situationen schafft, denen Menschen mit begrenzten oder fehlenden Englischkenntnissen nicht in der Lage sind, am politischen Entscheidungsprozess in der EU gleichberechtigt teilzunehmen. Eine zu starke Abhängigkeit von vorhandenen Sprachinstitutionen und Sprachauffassungen, die nicht dazu entwickelt wurden, um das Problem im europäischen oder gar globalen Kontext zu bewältigen. Das ist eine Tendenz, die das dauerhafte Fehlen des Sprachbewusstseins und des Sprachfachwissens in Regierungen auf allen Ebenen verstärkt und so weiter. Sie sind also äußerst unzufrieden mit der jetzigen Praxis, denn man wird dadurch Europa zerstören. Das also nur als winzigen Auszug aus der Zusammenkunft von Diplomaten zum Problem Sprachen. Jetzt weiß ich nicht, wer ist der Nächste?
Könnte René sein.
Könnte René sein. Wir nennen keinen Namen. Esperanto de Buone, wir hatten uns auf Omanato doch.
Nee, wollen wir nicht beides?
Esperanto de Buone, ich habe da so mehrere Sachen. Dann mache ich noch eins und dann kommt Monato. Ja. Ich habe hier die Zeitschrift vor mir, die nennt sich La Ondo de Esperanto, so ähnlich wie unser Esperanto-Sender, Esperanto Welle. Und zwar kommt sie aus Königsberg, aus Russland. Und sie schreiben über Kultur, über Wissenschaft, über Esperanto-Bewegung, sind also eine unabhängige Zeitschrift. Und auch sehr kontroverse Diskussionen finden da statt. Zum Beispiel über die Bewältigung der Vergangenheit in den sozialistischen, ex-sozialistischen Ländern. Aber, und das ist etwas ganz Neues in diesen Medien, schreiben sie auch über die Geschichte des Bernsteinlandes. Sie nennen das also nicht Ostpreußen, sondern sie nennen das Bernsteinland. Und in dieser Zeitschrift Ondo de Esperanto ist schon die fünfte Folge erschienen. Und sie berichten also, wie der deutsche Ritterorden Ostpreußen erobert hat, wie er Ostpreußen kultiviert hat. Denn die Ostpreußen, das waren ja praktisch Menschen aus allen möglichen Ländern, deutschen Ländern hauptsächlich, aber auch Holland, das gehört ja auch zu Deutschland damals, und auch Schottland und so weiter. Denn die Kreuzritter war ja eigentlich ein Mönchsorden, aber einer mit Waffen. Und die haben also die damaligen Urpreußen christianisiert, das heißt also nur die Herzöge von dort, und dann sind sie alle pflichtmäßig Christen geworden. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass sie sehr sachlich und sehr ruhig ohne Emotionen beschreiben, wie der Orden dort das Leben organisiert hat, wie er die Administration, also die Verwaltung aufgebaut hat. Denn es ist gar nicht so einfach, so einen Staat zu führen. Das kann nicht jeder. Und da muss man also Erfahrungen mitbringen. Das haben die Kreuzritter, denn sie hatten ja im heutigen Israel und Libanon ja schon Kreuzfahrerstaaten organisiert. Und das war der gleiche Orden, der dann zurückkam. Und sie haben also nicht nur dort das Land erobert, wie das viele Eroberer machen, sondern sie haben die modernste Kultur, die es damals zu bieten gab, in dieses Land hineingebracht. Und deswegen blieb Ostpreußen, das wurde ja dann irgendwann ein deutscher Staat, ein deutscher Bundesstaat, war immer ein modernes Land, modern von der Wissenschaft, von der Kultur, von der Technik, weil dort eben das Neueste hineintransportiert wurde über Jahrhunderte. Und da schreiben sie also wunderschön, wie das also so funktioniert hat. Sie haben sich auch eine Rolle bekommen, die Kreuzritter mit den Polen, mit den Litauern, obwohl sie ja eigentlich Verbündete waren. Sie waren ja Verbündete des polnischen Königs. Aber der König hat sie dann verraten sozusagen, hat sich mit den Litauern zusammengeschlossen und hat sie dann über Nacht sozusagen zu Feinden erklärt. Aber das ist eine alte Geschichte, deswegen können die heutigen Polen gar nichts dafür, obwohl sie das ja gerne zelebrieren. Und das war also der Kreuzritterorden und ich wollte darauf hinweisen, das war also eine Zeitschrift. Und man hat ja bisher 60 Jahre lang immer nur erzählt, also das war urpolnische und urrussische Erde, Königsberg war immer schon russisch, der Zar wäre da immer schon gewesen. Und alles das wird jetzt umgestoßen, nicht umgestoßen, sondern man stellt es endlich auf die Wahrheit, auf geschichtliche Wahrheit. Und das ist für sie auch schmerzlich und auch sehr mutig. Das wollte ich nur erwähnen. Und ich verfolge die Zeitschrift, bin ein Abonnent und erfolge das mit sehr großem Interesse. Ja, und nun kommt entweder Musik oder René.
Ja, was ist besser? Aber was ist Musik oder wie?
2 Minuten Musik.
Ich erstmal Musik und zwar den Titel Rehboy Tagträume.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Brandenburg im Sender Radio Treff 88,0 und wir haben gerade die Zeitungsschau am Wickel und der René liest eine internationale populärwissenschaftliche kulturelle Zeitschrift.
Internationales unabhängiges Magazin steht hier drauf.
Gut. Ja, und darüber wird er etwas erzählen.
Ja, hier steht ein interessanter Artikel aus dem Wissenschaftsbereich, und zwar Astronomie. Erste Fotografie eines eines Planeten außerhalb des Sonnensystems. Man hat hier also Bilder gemacht von einem kleinwüchsigen Planeten. Der hat einen ganz komischen Namen hier bekommen. 2M1207b. Naja, wahrscheinlich, weil man noch nicht weiß, wie man den einordnen soll. Der kreist um eine kleine Sonne. Und hier sind hier ein paar Fotos von.
Ja, man muss dazu sagen, dass es bisher nicht gelungen ist, Planeten zu fotografieren.
Ist auch schwierig.
Außerhalb des Sonnensystems, ja, weil man kann sie nicht sehen.
Hier steht
sie leuchten nicht.
Der schwachmögliche Fleck des Lichts ist das erste Bild eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Das ist ein ganz kleines Fünkchen.
Und steht auch, wenn man wie weiter weg ist?
Hunderte Kilometer
ja,
sind
von
das.
Der Sonne hier, von der dortigen Sonne 45.
Nein, von uns.
Einheiten. Ich bin noch am gucken.
Aha.
Naja, jedenfalls ist er sehr weit weg.
Die Entfernung von hier hier steht irgendwas von 400 bis 500 Lichtjahren. Ah ja.
Das kann nicht sein.
Hier sind einige
zu wenig.
Wieso?
Nee. Und wir sind ja von unserem Zentrum schon 30.000 Lichtjahre entfernt.
Wir sind von unserer Sonne eineinhalb Lichtjahre.
Von unserem Zentrum der Galaxis.
Ja, trotzdem.
Nein, aber die Erde steht noch im Mittelpunkt.
Ja, Entschuldigung, ich habe was verwechselt. Es steht ja, es heißt ja nicht extra galaktisch, sondern extra Sonnensystem. Aus dem Sonnensystem. Das
Sonnensystem.
Selbe Galaxis, ja. Entschuldigung.
Hier passt nicht gerade ein Planet umher.
Der kreist dort umher. Ja, und hier steht.
Und der wurde zum ersten Mal fotografiert.
Der wohl 400 bis 500 Lichtjahre.
Das ist bestimmt den Namen. Gerhard Doppel-V Busch.
Nein, so einen komischen Namen kriegt der nicht. Dann habe ich hier noch was ganz anderes gefunden. Das war Monate von Januar 2006, also sehr aktuell. Und dann habe ich noch in der 2006 von Februar das noch aktueller was gefunden. Die in Japan feiern die jedes Jahr am 11. Februar den Tag der Gründung Japans. Und das Fest nahm, an dem Fest nahmen 1500 Leute teil, und zwar von der regierenden politischen Partei in dem Lande. Also ein Riesenhaufen Leute, die sind da wohl, da sind wohl.
Also es war ein Gründungsfest des japanischen Volkes und Staates.
Am 11. Februar im Jahr 660 vor unserer Ära, steht hier, wurde der erste Kaiser gekrönt. Und anlässlich dieses Ereignisses feiert man das nun jedes Jahr einen Tag.
Und hattest du nicht noch was über Naturwissenschaften?
Das war das.
Naturheilkunde?
Ja.
Das ist jetzt nicht in Monaco, das ist jetzt in Esperanto Revue von UEA. Dort fand eine Konferenz der Naturheilkunde statt, und zwar vom 5. bis 9. Dezember in Shanghai, also China. Zweite Konferenz der internationalen naturheilkundlichen Vereinigung.
Mhm.
Da waren Naturheilkundler aus 5 Ländern anwesend, und zwar 40 Esperantisten aus Korea, Deutschland, Litauen und China. Also ein bunter Mix, bei diesem Ländermix blieb den Leuten nichts anderes übrig, als Esperanto zu sprechen, denn die Leute sind ja, wie gesagt, sind ja so weit auseinander. Ne? Unter den Teilnehmern fehlten auch nicht irgendwelche Vorstandsmitglieder von UEA und vom Generalsekretariat des chinesischen Esperanto-Vereins. Da waren auch welche dort. Die Konferenz drehte sich um das Thema älter werden und Naturheilkunde.
Ja, die Naturheilkunde wird uns alle noch sehr beschäftigen.
Ja, wir haben ja auch mehrere Ärzte hier in der Landwirtschaft, zum Beispiel im Haus ist auch einer, glaube ich.
Ja.
Und während dieser Konferenz wurde es in Shanghai ein Krankenhaus besucht.
Ja. Denn eines Tages wird unser Gesundheitssystem, so wie wir das kennen, zusammenbrechen. Und dann werden die Menschen ganz automatisch zurückkommen müssen auf alte Erfahrungen. Und das ist die Naturheilkunde, die erfinden nämlich gar nichts Neues, sondern entdecken das alte, wertvolle wieder neu, sehr behutsamen Methoden. Und
die Chinesen ist das ja schon sehr lange betreiben.
Ich nenne nur eine kluge Frau aus dem deutschen Kulturbereich, das ist die Hildegard von Bingen, eine Äbtissin, die alles mal aufgeschrieben hat, was es dazu gibt. Und vielleicht ist sie, ich weiß es nicht, vielleicht ist sie auch die Urmutter aller Naturheilkunde interessierter, und das sollte man also sich aneignen. Und wenn sogar in China sowas stattfindet, das ist schon ganz was Besonderes.
Ja, warum soll das in China nicht stattfinden? China ist ein sehr...
Ach, macht nicht so lang. So. Ich will auch noch mal ganz kurz was sagen zu virtuellen Zeitschriften.
Ja, da werden wir dran.
Ja, ich habe also mal nachgeblättert in den letzten Tagen im Internet, was ich so an virtuellen Zeitschriften finde, unter anderem auch was Werner Pfennig gerade hier erwähnte, La Onda Esperanto aus Kaliningrad, die existiert auch als virtuelle Zeitschrift. Aber ich habe dann mal so aufgerufen, Virtualer, Revuoi und so weiter, und da fand ich unter anderem als erstes ein Informilo por Interlingvistoi, also ein Informationsblatt für Interlingvisten. Und das war dieses besonders interessant, weil die Ausgabe, die ich gerade erwischt hatte, einen Inhalt hatte, der von Detlef und Vera Blanke geschrieben war, und war das eine Bibliografie der Interlinguistik und der Esperantologie. Und das waren 84 Seiten voll Titeln über Arbeiten über dieses Gebiet und 14 Seiten nochmal die Autoren zusammengefasst. Aber das nur mal ganz kurz. Ich habe dann einen Verweis auf Wikipedia, auf die Internet-Enzyklopädie gefunden. Dort gibt es auch virtuelle Esperanto-Zeitschriften und auch papierne Esperanto-Zeitschriften sind dort aufgeführt. Und da gab es sogar eine Gliederung über den Inhalt, zum Beispiel Fachzeitschriften, schöngeistige, weltweite Zeitschriften, welche aus Afrika, aus Amerika, aus Asien, aus Europa, Tonbänder, ne, Tonzeitschriften, dann nur Zeitschriften, die nur im Netz sind, auch Papier, und dann nationalsprachige Zeitschriften, verschwundene Zeitschriften, historische Zeitschriften, ja, die nicht mehr existieren, die und sehr frühe Esperanto-Zeitschriften. Also man findet sehr viel, wenn man sucht. Ich habe auch Evento gefunden aus Budapest, die als Papier- und Netzzeitschrift erfunden. La Onda Esperanto hatte ich schon nicht gesagt, und habe ich auch durch La Onda Esperanto, da waren noch viele Inhalte. Dann habe ich auch gefunden Le Monde Diplomatique. Aber das ist der französische Titel, aber die Zeitung war in Esperanto geschrieben. Ja.
Ich glaube, die haben wir auch auf unserer Vereinigung.
Ja, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Das ist EU-Zeitschrift.
Dann habe ich auch Esperanto Finlandor gefunden, von der Esperanto-Vereinigung Finnlands, unter anderem. Und das soll das erstmal genügen. Und unter anderem habe ich auch eine gefunden, die ist sehr interessant. Die heißt ÖKESFO. Und auf Deutsch heißt das sicher Ökumenisches Esperanto-Forum. Und das fand ich sehr interessant. Da schreibt ein Herr Eichkorn über unser drittes Jahr in der Zeitschrift, und das war schon 1993, also gibt es die seit 91. Ich habe mal das Blatt von 93 zufällig gefunden, und da ist natürlich eine sehr schöne Sache drin, aber der Text, den ich hier vorlesen wollte, das schaffen wir nicht mehr. Wir haben nur noch 4 Minuten, und ich möchte mit dem Hinweis, dass es neben den Papierzeitschriften auch genauso viele virtuelle Esperanto-Zeitschriften gibt, mal loswerden.
Ja, machen wir noch schnell einen Kurs, liebe Hörer und Hörer, ganz ruhig und schnell. Da ja nun viel diskutiert worden ist über Tiere und über die Hühnerseuche und so weiter, möchte ich einfach mal einige wenige Haustiere hier vorlesen. Zum Beispiel der Hahn heißt Kokko. Also Kokko ist eine Hühner insgesamt. Kokko. Anasko.
René.
Chevalo. Bobo,
Rind,
Capro,
Ziege,
Porco,
Schwein,
Schafo,
Schaf,
Hundo,
Hund,
Lascato,
Katze,
Musso,
Haus,
Orfischo,
Goldfisch,
Cuniclo,
Kaninchen.
Ja, das sind also einige wenige Haustiere, einige wenige, es gibt ja noch viel, viel mehr. Und Sie können daran ermessen, liebe Hörer und Hörer, dass das also Sprachmaterial ist, was man eigentlich sich erschließen kann. Capro, wir kennen das von Capricieux. Schafo ist ja fast sie aus unserer Sprache. Cato ist ganz international. Fast alle Sprachen der Welt nennen Katze Katze. Oder Musso, oder Fischo, Cuniclo. Also wir sind kein Fremdkörper in der Sprachenwelt. Ja, das möge heute alles sein zur Sprache, aufgrund des Zeitplanes. Jetzt ist der Werner noch dran mit Sensationen.
Ja, die muss ich sehr kurz fassen. Ich habe über den schon erwähnten Bernhard Eichkorn gefunden, dass er inzwischen Pfarrer im Ruhestand ist, ein katholischer Pfarrer im Südwesten Deutschlands, und dass er, jetzt kommt es, ein bischöflich beauftragter Seelsorger für Esperanto-Freunde ist.
Ja, die katholische Kirche, also der Vatikan, ist dem Esperanto sehr zugeneigt. Und das können wir nicht oft genug sagen.
Und jetzt ist Schluss mit unserer Sendung.
Ja, ist schon zu Ende. Und zwar verantwortlich für diese Sendung.
Nein, so weit sind wir noch nicht. Jetzt wiederholen wir erst mal die.
Ach, wieder. Wir wiederholen diese Sendung am 5.3. Stimmt's, Werner?
Ja.
12 Uhr bis 13 Uhr. Und unsere nächste Esperanto-Welle, die ist am 15. März um 18 Uhr.
Nein, 17 bis 18 Uhr.
17 bis 18.
Aha. Ja. Und jetzt verantwortlich.
Jetzt ist er auch eigentlich verantwortlich gewesen für diese Esperanto-Welle, und zwar Werner Levin. Die Wiederholung haben wir gerade gesagt.
Und unsere Schlussmusik.
NB Radio Fest 88,0.